Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Dirk-Oliver Heckmann im Studio, einen schönen guten Abend. Mehrfach war Außenministerin Annalena Baerbock bereits in den Nahen Osten gereist, seit dem Terrorangriff vom 7. Oktober. Um Israel der Solidarität Deutschlands zu versichern, um von der Hamas die Freilassung der Geiseln zu fordern, aber auch um für einen besseren Schutz und eine adäquate Versorgung der Menschen im Gazastreifen einzutreten. Und zuletzt, um der israelischen Regierung von einer harten militärischen Reaktion auf den Angriff des Iran abzuraten. Nach ihrer letzten Mission in Israel reiste sie gleich weiter auf die italienische Mittelmeerinsel Capri. Hier kamen die Außenminister der G7 zusammen. Auch dieses Treffen war bestimmt durch die Kriege in Nahost und in der Ukraine. Während Vizekanzler Robert Habeck mit einer Wirtschaftsdelegation nach Kiew reiste. Wie verzweifelt ist die Lage der Ukrainer derzeit angesichts der stockenden Waffenlieferungen aus dem Westen? Und was erwartet er von dem NATO-Ukraine-Treffen morgen in Brüssel? Fragen dazu gleich an den Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperten Christian Mölling. Weitere Themen. Die Staatsanwaltschaft Koblenz erhebt keine Anklage gegen Amtsträger im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe an der Ahr. Und der Thüringer AfD-Partei- und Fraktionschef Björn Höcke steht in Halle vor Gericht. Beginnen wollen wir aber in Bayern. Hier nämlich sind gestern zwei Deutschrussen festgenommen worden. Der Vorwurf: Spionage zugunsten des russischen Geheimdienstes. Die beiden Personen sollen unter anderem Einrichtungen der Bundeswehr, der amerikanischen Armee in Deutschland und Routen für den Transport von Militärlieferungen an die Ukraine ausgespäht und fotografiert haben. Das Ziel, so der Vorwurf der Ermittler, Brand- oder Sprengstoffanschläge auf die Einrichtungen zu verüben. Mehr dazu von Markus Pindur.
Es sind zwei Deutschrussen, die in Bayern wegen des Verdachts der Spionage im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine festgenommen wurden. Die beiden Männer seien dringend verdächtig, für den russischen Geheimdienst spioniert zu haben, so Bundesinnenministerin Faeser.
Es ist ein besonders schwerer Fall der mutmaßlichen Agententätigkeit für Putins Verbrecherregime. Wir werden solche Bedrohungspläne weiter durchkreuzen. Unsere Sicherheitsbehörden haben sich seit dem mörderischen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine alle Schutzmaßnahmen gegen hybride Bedrohungen durch das russische Regime hochgefahren. Wir werden die Ukraine weiterhin massiv unterstützen und uns nicht einschüchtern lassen.
Dem Hauptbeschuldigten werden vom Generalbundesanwalt in Karlsruhe zudem Planungen einer Sprengstoffexplosion sowie Brandstiftung, Agententätigkeit zu Sabotagezwecken und Ausspähen militärischer Anlagen vorgeworfen. Einer der Beschuldigten hatte offenbar über einen Mittelsmann Kontakte zu einem russischen Geheimdienst. Beide hätten diese Sabotageakte geplant, um die deutsche militärische Unterstützung für die Ukraine zu unterminieren. Ausgespäht worden seien auch Einrichtungen der US-Streitkräfte. Die Bundesregierung geht offenbar davon aus, dass es noch weitere ähnliche Gefährder in Deutschland geben könnte.
Wir haben seit dem furchtbaren Angriffskrieg Putins vor 2 Jahren die Sicherheitsmaßnahmen hochgefahren und haben die ganze Zeit auch vor solchen Fällen gewarnt. Insofern sind wir mit dem Hochfahren der Sicherheitsmaßnahmen weiterhin unterwegs und werden das permanent beobachten.
Der grüne Abgeordnete von Notz, der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, das für die deutschen Geheimdienste zuständig ist, zeigte sich alarmiert.
Also sicherlich ist die Festnahme ein Erfolg, aber wir müssen jetzt schauen, ob sich diese Verdachtsmomente bestätigen. Wenn sie sich bestätigen, dann handelt es sich um einen maximal gravierenden und hochproblematischen Fall. Ich meine, wir reden darüber, dass Russland hier in Deutschland Sabotageaktionen auszuführen sucht. Und das ist für die Sicherheitslage in Deutschland eine ganz gravierende Entwicklung.
Wegen der Spionageermittlungen hat Bundesaußenministerin Baerbock den russischen Botschafter in Berlin einbestellt. Weitere Angaben wurden zunächst nicht gemacht. Der Sprecher des russischen Präsidialamts in Moskau, Peskow, erklärte, ihm lägen über den Fall keine Informationen vor. Der Hauptbeschuldigte soll den Angaben des Generalbundesanwaltes zufolge von Dezember 2014 bis September 2016 in der Ostukraine als Kämpfer einer bewaffneten Einheit der sogenannten Volksrepublik Donetsk tätig gewesen sein, die mittlerweile von Russland völkerrechtswidrig annektiert worden ist.
Fast 3 Jahre ist sie jetzt her, die Flutkatastrophe an der Ahr. Über 130 Menschen wurden dabei getötet, eine ganze Region verwüstet. Seitdem hat die Staatsanwaltschaft ermittelt. Tragen Amtsträger eine Mitverantwortung, so die Frage. Heute hat die Staatsanwaltschaft Koblenz aber mitgeteilt, sie werde keine Anklage erheben. Die Ermittlungsverfahren werden eingestellt. Christian Giese-Kessler.
Über 1,5 Stunden lang erklärt Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler die Einstellung des Verfahrens. Direkt zu Beginn stellt er klar.
Uns ist bewusst, dass die Ahrflut unsägliches Leid über die Menschen im Ahrtal gebracht hat. Wir wissen, wie viel Trauer und Erschütterung die Katastrophe ausgelöst hat. Menschliche Schicksale und Verluste, die uns alle, die wir hier vorne sitzen, sehr, sehr betroffen machen.
Die große Herausforderung der Ermittlerinnen und Ermittler sei gewesen, sich von diesen Emotionen frei zu machen und rein objektiv und sachlich zu entscheiden. Ermittelt wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung im Amt und wegen fahrlässiger Tötung, beides durch Unterlassen, also gerade nicht durch ein aktives Tun, sondern weil eben nicht gehandelt wurde.
Und da stoßen wir an Grenzen, und zwar deshalb, weil die Naturkatastrophe so dermaßen extrem, außergewöhnlich, extrem in ihrem Verlauf und dynamisch war in ihrer Entwicklung.
Der Hauptvorwurf dreht sich um die Frage, haben der ehemalige Landrat und der damalige Leiter der Einsatzzentrale zu spät auf die Flut reagiert? Also wurde zu spät Katastrophenalarm gegeben. Immerhin gab es erste Warnungen schon am Nachmittag. Der Katastrophenalarm kam aber erst am späten Abend. Die Antwort der Staatsanwaltschaft, ja, man hätte früher warnen können und müssen. Aber für ein Strafverfahren sei es entscheidend, dass genau dadurch weniger Menschen gestorben wären.
Viele wären vermutlich auch durch deutlichere oder andere Warnungen nicht erreicht worden. Viele wurden im Schlaf von der Flut überrascht. Andere verfügten über die Warn-Apps nicht, schauten kein Fernsehen, hörten kein Radio. Und letzten Endes, es ist immer ein Stück weit spekulativ, wer wie auf eine bestimmte Warnung, wann auf eine bestimmte Art reagiert hätte.
Und Spekulationen reichten für eine Anklage nicht aus, so Oberstaatsanwalt Mannweiler weiter. Man müsse beweisen, dass ein ganz bestimmter Mensch überlebt hätte, wenn die Warnungen früher gekommen wären. Und genau das sei nicht gelungen. Der Verteidiger von Landrat Föhler, Olaf Langhanki, zeigte sich in einer ersten Reaktion, wie erwartet, zufrieden.
Wir haben damit begonnen, bereits im Jahr 2021, haben auf die neuralgischen Punkte des Verfahrens frühzeitig hingewiesen. Es hat in der Tat lange gedauert, bis das bei der Staatsanwaltschaft entsprechende Wirkungen gezeigt hat. Aber diese Wirkungen sind eingetreten.
Anders sehen das einige Anwälte von Opfern und deren Angehörigen. Zum Beispiel Christian Hecken, der bereits Beschwerde eingelegt hat und einen Austausch der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte fordert.
Wenn wir entsprechend beweisen können, dass die einsatzbereite Feuerwehr Stunden vor der Katastrophe einsatzbereit vor Ort war, dann brauchen wir nicht viel diskutieren über Gutachten etc., sondern es ist natürlich eine reine Wertungsfrage. Da brauchen wir gar nicht drüber spekulieren. Es ist, glaube ich, sowas von offensichtlich. Es liegt auf der Hand.
Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat selbst darauf hingewiesen, dass es verschiedene Beschwerdemöglichkeiten gibt und dass es deswegen nicht ausgeschlossen ist, dass der Fall vielleicht doch noch vor einem Gericht landet.
Italien hat ja derzeit den Vorsitz der G7-Gruppe, also der 7 führenden Industrienationen der Welt. Dazu gehört auch Deutschland und deshalb folgte Außenministerin Annalena Baerbock der Einladung, sich auf die Ferieninsel Capri zu begeben. Auch ihr Amtskollege aus der Ukraine, Kuleba, war eingeladen. Der anhaltende Krieg in der Ukraine und die Gefahr einer Ausweitung der Krise in Nahost bestimmten die Agenda. Mein Kollege Frank Capellan ist mitgereist und er startet mit dem italienischen Außenminister.
E poi naturalmente il tema dell'Ucraina che è fondamentale.
Antonio Tajani skizziert die Agenda. Die Themen liegen auf der Hand. Der italienische Außenminister eröffnet die Runde der G7-Minister. Wie eine Eskalation, wie ein Krieg zwischen Israel und dem Iran abgewendet werden kann. Und wie die Ukraine weiter unterstützt werden kann, darum geht es auf der Insel im Golf von Neapel. Freiheit, Demokratie und die Achtung internationalen Rechtes müssen wieder Gewicht bekommen, erklärt Tajani.
Libertà, Demokratie und Respekt del diritto internazionale.
Kurz zuvor ist Antony Blinken mit großem Gefolge ins Tagungshotel gekommen. Die Carabinieri drängen neugierige Touristen zurück. Kameraleute werden auf ihre Plätze verwiesen. Große Erwartungen ruhen auf dem US-Außenminister. Die Anzeichen verdichten sich, dass die USA nun doch endlich grünes Licht für eine weitere Unterstützung der Ukraine geben könnten. Und was Israel hat, fehlt der Ukraine: eine effektive Luftabwehr. Außenministerin Annalena Baerbock.
Wir brauchen die Luftverteidigung jetzt. Daher ist es gut und wichtig, dass der Generalsekretär der NATO, Jens Stoltenberg, den NATO-Ukraine-Rat noch mal eingerufen hat, damit wir diesen Schutz gemeinsam als Europäer verstärken können.
Enttäuschung hatte sich breit gemacht über mangelnde Unterstützung der NATO. Der ukrainische Außenminister Kuleba, als Gast der G7-Runde ebenfalls auf Capri, hatte geradezu um weitere Luftabwehrsysteme gefleht. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg setzt nun auf Bewegung bei den Bündnispartnern. 25 Patriot-Systeme seien notwendig, um den ukrainischen Luftraum effektiv zu schützen, hatte Präsident Zelensky erklärt. So viele dürfte die NATO nicht aufbringen, doch einige könnten doch übergeben werden, meint Josep Borrell. Wir dürfen uns da nicht nur auf die Amerikaner verlassen, unterstreicht der EU-Außenbeauftragte. Wir müssen als Europäer unserer Verantwortung gerecht werden.
We cannot only rely on the US. We have to take our responsibility.
Wir haben doch noch Patriot-Systeme, so der hörbar ungehaltene Borrell. Deutschland hat gerade angekündigt, ein weiteres System zur Verfügung zu stellen. Wir müssen sie doch nur aus den Kasernen holen, wo sie rumstehen.
We have Patriots. We have to take them from our barracks, where they are.
Insbesondere die europäischen Bündnispartner sollen nun prüfen, ob nicht weitere Patriots an die Ukraine übergeben werden können. Und dennoch, dass die Republikaner nun bereit sind, Geld für Kiew freizugeben, wird auf Capri mit großer Erleichterung aufgenommen. Wir brauchen die USA, betont die deutsche Außenministerin von den Grünen.
Deswegen haben wir so stark dafür geworben, dass es weiterhin die so wichtige und intensive Unterstützung der Amerikaner gibt. Mit Systemen und genau ebenso auch mit finanziellen Mitteln.
Mit Blick auf Israel geht es vor allem um Einfluss. Den G7 dürfte klar sein, dass Israel kaum auf einen Gegenschlag auf den Iran verzichten wird. Es scheint allein darum zu gehen, das Ausmaß zu begrenzen. Dass auch arabische Staaten halfen, den massiven iranischen Drohnenangriff abzuwehren, diese unerwartete Solidarität darf Netanyahu nicht aufs Spiel setzen, so die Mahnung.
Frank Capellan war das aus Capri. Während sich Annalena Baerbock also dorthin begab, reiste Wirtschaftsminister Robert Habeck nach Kiew, mit dabei eine Wirtschaftsdelegation. Denn obwohl der Krieg noch läuft, deutsche Unternehmen sollen dazu ermuntert werden, den Wiederaufbau bereits jetzt mit anzupacken, zumindest in den Regionen, in denen es relativ sicher ist. Jörg Münchenberg hat den Minister begleitet. Hier sein Bericht.
Einen Tag hat sich Wirtschaftsminister Robert Habeck für seine politischen Gespräche in Kiew Zeit genommen. Am Nachmittag steht dann auch ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky auf dem Programm. Anschließend ist aus Regierungskreisen von vertrauensvollen und zugewandten Gesprächen die Rede. Die Themenpalette dabei kaum überraschend. Wie kann die bestehende Hilfe in den Bereichen Wirtschaft, Verteidigung und Energieversorgung weiter ausgebaut werden? Gleich bei seiner Ankunft in Kiew am frühen Morgen hatte Habeck zudem versucht, ein deutliches Zeichen zu setzen.
Die Ukraine kämpft für ihre eigene Selbstbestimmung, für ihre territoriale Integrität gegen Putins Aggression. Aber sie kämpft eben auch für die Werte, die Europa eint und ausmacht. Und deswegen ist der erfolgreiche Kampf der Ukraine auch im höchsten eigenen Interesse von Deutschland.
Doch natürlich geht es auch um konkrete Hilfen. Gerade nach den massiven russischen Angriffen in den letzten Tagen und Wochen auf die ukrainische Energieinfrastruktur. Gleich zwei große Wärmekraftwerke sind zerstört worden. Bis zum Sommer soll nun eine Reserveinfrastruktur aufgebaut werden, heißt es bei einem Treffen mit der ersten Vizepremierministerin Julia Sviridenko. Dabei, so der deutsche Vizekanzler, hätten die begleitenden Vertreter der deutschen Energieunternehmen spontan ihrer Unterstützung zugesagt.
Wir versuchen jetzt schnell Dinge ins Werk zu setzen und alle Regeln müssen dieser Logik folgen. Es muss jetzt hier die Energieinfrastruktur schnell repariert werden und alles, was dazu hilft, das werden wir tun.
Für diesen pragmatischen Ansatz steht auch die Zusage der Bundesregierung über die Lieferung eines weiteren Patriot-Flugabwehrsystems aus Bundeswehrbeständen an die Ukraine, die militärisch derzeit enorm unter Druck steht. Es fehlt an Waffen und Munition. Noch aber ist unklar, ob das US-Repräsentantenhaus ein milliardenschweres Hilfspaket freigeben wird oder nicht. Ende der Woche soll angeblich darüber entschieden werden. Für die Ukraine überlebenswichtig, betont Sviridenko. Das Budgetdefizit für dieses Jahr beläuft sich auf 37 Milliarden Euro. Das ist aber durch die europäischen Hilfszusagen weitgehend abgedeckt. Aber wir sind auf diese US-Hilfe vor allem aus militärischen Gründen dringend angewiesen. Die angespannte Lage an der Front und die verzweifelten ukrainischen Bitten um weitere Waffenlieferungen auch an die europäischen Partner spiegelt sich letztlich auch in der Wirtschaftsdelegation wider, die Habeck begleitet. Gleich drei Vertreter aus dem Rüstungsbereich sind mit dabei, unter anderem auch Helmut Rauch, Chef der Unternehmenssparte Diehl Defence.
Luftverteidigung, können wir dort mit Firmen kooperieren, können wir unsere Beziehungen dort ausbauen. Also wir gehen davon aus, aufgrund der Erfahrung mit IRIS-T SLM, aufgrund der guten Performance, dass wir natürlich die Verbindungen zur Ukraine weiter ausbauen können und auch entsprechende Kooperationen realisieren können.
Noch aber ist die Realität eine andere. Gestern Morgen hatte Russland die nordukrainische Großstadt Tschernihiw mit drei Raketen angegriffen. Die Bilanz 17 Tote und 60 Verletzte. Erneut hatte die ukrainische Flugabwehr den Raketenangriff nicht abwehren können.
Mein Kollege Jörg Münchenberg war das aus Kiew. Wir berichten ja bereits seit Monaten, dass der Ukraine die Munition ausgeht. Die EU, die hatte ihr Versprechen, 1 Million Granaten zu liefern, deutlich verfehlt. Seitdem fehlt Munition vorne und hinten. Mit welchen Auswirkungen, das habe ich vor der Sendung den Politikwissenschaftler Christian Mölling gefragt. Er ist stellvertretender Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung.
Naja, Sie haben es ja eben angedeutet. Sie berichten tagtäglich darüber und so langsam aber sicher haben wir, glaube ich, das Ende des Fasses oder den Boden des Fasses erreicht. Denn das bedeutet ja auch, dass die ukrainischen Soldaten sich seit Monaten nicht verteidigen können und dass auch die zivile Infrastruktur seit Monaten nicht mehr effektiv verteidigt werden kann. Es ist mittlerweile so weit, dass Russland, wo man noch vor Wochen darüber ein bisschen gelächelt hat, mit welchen Methoden Russland versucht, die Ukraine anzugreifen, dass diese primitiven Methoden mittlerweile funktionieren, also Panzer mit Wellblechlöchern oben drüber, die funktionieren mittlerweile, weil eben die Artilleriemunition nicht mehr da ist, um diese Panzer auszuschalten, was eigentlich im Prinzip ganz einfach wäre, aber die Geschütze auf der Seite der Ukraine müssen tatsächlich an vielen Orten schweigen.
Ist denn vor diesem Hintergrund damit zu rechnen, Herr Mölling, dass die Front sogar zusammenbrechen könnte unter dem Druck des russischen Militärs?
Also die Vermutung gibt es auch schon seit Wochen. Das, was wir jetzt sehen, ist quasi was, was man eigentlich mit einer mathematischen Genauigkeit fast berechnen könnte. Man weiß bloß nicht, wie viel Schuss die Ukrainer sozusagen haben. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passieren könnte, stand immer im Raum und steht auch weiterhin im Raum. Denn auch wenn es jetzt heißt, es kommt mehr Flugabwehr, es kommt mehr Munition, die ist ja noch nicht da. Und es ist auch klar, dass Russland jetzt seine Anstrengungen verdoppeln, vermehrfachen wird, um die Zeit noch zu nutzen, bis tatsächlich neue effektive Hilfe aus dem Westen eintreffen wird.
Und sie ist noch nicht da, wie Sie sagen. Wie ist denn zu erklären, Herr Mölling, dass die Unterstützung durch die EU- und NATO-Länder so stockend verläuft? Hängt das mit den großen Massen zusammen, die die Ukraine für ihren Verteidigungskampf braucht und die jeden Rahmen sprengen? Oder fehlt der politische Wille?
Es fehlt einfach nur das Geld. Die politischen Erklärungen haben wir. Es war bloß niemand bereit, Sie haben eben das Beispiel Europäische Union genannt, hier das Geld in den Topf zu tun oder jetzt aber auch bei der Tschechien-Initiative das Geld in den Topf zu tun. Wie gesagt, das war vorhersehbar. Keiner war bereit oder nur wenige waren bereit, rechtzeitig den Hebel umzulegen und mehr Munition zu kaufen. Das läuft bei uns immer unter diesem allgemeinen Begriff Rüstungsproduktion hochfahren. Auch darüber haben wir nur geredet. Wir haben es in dem Sinne nicht in der Ernsthaftigkeit getan, um auf alle Fälle auf der sicheren Seite zu sein. Wir sehen, dass es erst passieren muss, dass die Ukraine ihr größtes Kraftwerk verliert, bis dann danach neue Flugabwehrmöglichkeiten geschaffen werden.
Aber wie ist das zu erklären, dass da der Groschen offenbar so langsam fällt?
Sie sehen sozusagen das Extrembeispiel der USA. Auch da ist Innenpolitik der wesentliche Faktor für die Hilfe der Ukraine. Das ist in den Ländern in Deutschland, aber auch in anderen Ländern nicht anders.
Weil die Ukraine zum Spielball, zum innenpolitischen Spielball geworden ist.
Ja, genau, genau. Und deswegen ist es natürlich gut und richtig, dass wir versuchen, die Ukraine auch so weit zu befähigen, dass sie einen Teil dessen, was sie braucht, selber herstellen kann. Aber das kann sie eben einfach noch nicht. Es war von Anfang an so und es ist bis heute immer noch so, dass die Ukraine für ihren Kampf von der westlichen Hilfe abhängig ist. Und ich glaube, wenn Sie zurückgucken, im Grunde genommen hat sich der politische Drive für das ganze Thema nach der Weihnachtspause verflüchtigt. Dann gab es diese dramatische Zuspitzung auf die Diskussion um Taurus. Dann kam das Einfrieren. Und das waren die letzten beiden Datenpunkte über eine Strategie, wie wir denn jetzt der Ukraine richtig helfen können. Reden wir seit 3 Jahren nicht. Das schafft natürlich auch in der Politik überhaupt gar keinen Zug, um das Thema tatsächlich nochmal hochzubringen. Und davon profitiert Russland natürlich in erheblichem Maße.
Für morgen hatte Präsident Zelensky ja den NATO-Ukraine-Rat einberufen zu einer Sondersitzung. Was ist da aus Ihrer Sicht zu erwarten?
Das ist das gleiche Thema wie seit Monaten. Und ich glaube, dass die Hoffnung bei Zelensky einfach ist, auf der einen Seite angesichts der dramatischen Bilder, die aus der Ukraine da sind und die ja täglich eigentlich kommen, und auch aufgrund der dramatischen Lage an der Front, dass man, wenn man das beides zusammennimmt und jetzt nochmal die westlichen Staaten zusammenruft, dass sie alle nicht mit leeren Händen kommen können. Aber es ist auch klar, dass eben weil wir nicht vorausschauend agiert haben in den letzten 2 Jahren, überhaupt gar nicht mehr so wahnsinnig viele Möglichkeiten haben. Ja, wir können hier und da noch ein bisschen Munition zusammenkratzen. Wir können wahrscheinlich auch noch ein paar Flugkörper besorgen. Aber am Ende ist das ja der Abverkauf der bestehenden Arsenale, weil eben nicht entsprechend nachproduziert wird.
Der NATO-Generalsekretär Stoltenberg, der hat heute dennoch von ermutigenden Signalen gesprochen. Er hatte damit im Blick sicherlich die Ankündigung Deutschlands, ein weiteres Patriot-Abwehrsystem an die Ukraine zu liefern. Dann gibt es ja das Signal aus Washington, dass am Samstag möglicherweise ja dann doch über ein Hilfspaket für die Ukraine, das so lange ja im Streit gewesen ist, in den Kongress eingebracht wird. Am Samstag könnte es zum Schwur kommen.
Ja, könnte. Es könnte aber auch sein, dass der Schwur ausfällt. Das ist, glaube ich, das eine. Also das sollte einen auch vor dem Hintergrund der Achterbahn, die die US-Politik seit Monaten hier vollführt, sollte einen nicht wundern. Auch wenn ich hoffe für die Ukraine, dass es nicht so ist, müssen wir das in Betracht ziehen. Und auch das, was Deutschland angekündigt hat, ist ja erstmal nur die Suche, ob Deutschland fündig wird, ob Deutschland das Geld aufbringen kann, zusammen mit anderen oder auch alleine, nicht nur neue Systeme, sondern auch die Raketen zu kaufen. Jedes System ist ja nur so wertvoll, so viele Raketen, wie sie da reinstecken können. Das sind ja im Grunde genommen leere Hüllen, wo sie immer nachfüllen müssen. Und Sie müssen sich auch vorstellen, Russland hat in der Zeit, in der wir untätig gewesen sind, seine Raketenproduktion massiv nach oben gefahren. Das heißt, die haben natürlich auch wieder die Möglichkeit, die Ukraine weiterhin zu überlasten, beziehungsweise wieder die Raketenwerfer leer schießen zu lassen. Wir werden also auch nochmal darüber diskutieren müssen, ob man diesen russischen Angriffen nicht anders Herr wird, nämlich indem man die Flugplätze, die auf ukrainischem Gebiet sind, von russischer Luftwaffe, ob man die nicht möglicherweise angreifen muss oder auch die Raketenstellungen von Russland auf der ukrainischen Seite. Denn ansonsten kann man dem möglicherweise nicht Herr werden.
Der Politikwissenschaftler Christian Mölling war das von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herr Mölling, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Während die Außenminister der G7 auf Capri zusammenkamen, berieten die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in Brüssel im Rahmen eines außerordentlichen EU-Gipfels, der gestern begann. Heute stand die Wettbewerbsfähigkeit Europas oben auf der Tagesordnung, aber es ging natürlich auch um die Ukraine und um neue Sanktionen gegen das Mullah-Regime im Iran. Klaus Remme.
Auch wenn sich die Staats- und Regierungschefs den 2. Gipfeltag vor allem mit wirtschaftspolitischen Fragen beschäftigten, stellte der Bundeskanzler die Notwendigkeit zusätzlicher Flugabwehrsysteme für die Ukraine an den Anfang seiner Gipfelbilanz. Das 3. Patriot-System aus Deutschland reiche nicht aus, so Scholz.
Wir haben gehört, es sollten jetzt noch mal 7 sein. 1 davon ist das unsere. Und da hoffen wir, dass noch 6 weitere gefunden werden in dem NATO-Kontext. Und ich habe die Gelegenheit hier auch genutzt, in vielen Gesprächen dafür zu werben.
Auf Grundlage eines Berichts des ehemaligen italienischen Premiers Enrico Letta wurde dann mehrere Stunden lang diskutiert, wie sich die EU im Wettbewerb mit etwa den USA und China besser behaupten und wachsen kann. Weniger Fragmentierung, so der Rat Letters in vielen Bereichen. Frankreich und Deutschland wollen konkrete Fortschritte hin zu einer Kapitalmarktunion, vor allem um privates Kapital für den gigantischen Investitionsbedarf der nächsten Jahre zu mobilisieren. Der Bundeskanzler in Brüssel.
Manche Diskussionen, die wir in Europa führen über die Notwendigkeit öffentlich finanzierter Investitionen, wären überflüssig, wenn die Eigendynamik des Kapitalmarktes so groß wäre, dass sie solche Investitionen selber finanzieren könnte. Und deshalb ist es für die Frage der Zukunftsfähigkeit Europas von zentraler Bedeutung, dass wir das zu einer Sache machen, die auch mit der nächsten Kommission nach der Europawahl große Fortschritte nimmt.
Unter anderem sprach Olaf Scholz zwei konkrete Punkte an.
Gut, dass wir hier Beschlüsse gefasst haben, etwa wenn es um die Frage von einer besser harmonisierten Aufsicht geht, etwa wenn es darum geht, wie zum Beispiel im Bereich der Besteuerung von Finanzunternehmen, wir die Dinge besser zueinander passen lassen können.
Die Beschlüsse münden in Aufträgen an die Kommission, hier entsprechende Vorschläge zu machen. Inhaltlich sind die Punkte umstritten. Vor allem kleinere Länder und attraktive Finanzplätze wie Irland, Estland und Luxemburg stehen auf der Bremse. Hier der irische Regierungschef Simon Harris.
Well, I think this idea of decentralization is not in the best interests of all member states and certainly not in the best interests of some smaller member states.
Eine Zentralisierung ist nicht im Interesse der kleineren Länder, so Harris. Und Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas sagte, nehmt uns nicht die attraktiven Steuersätze, sie gehören zu den wenigen Vorteilen, die wir haben. Wir sind gegen eine Harmonisierung.
We are against that. We, as a small country, of course, you don't have many competitive advantages and having a very competitive tax system is what we have, so please don't take it.
Doch der Bundeskanzler wirkte entschieden. Zusammen mit dem französischen Präsidenten werde er nicht nachlassen, hier Fortschritte erzielen zu wollen, so Olaf Scholz.
Ja, es hat eine Zeit gegeben, in der vielleicht der eine oder andere davon profitiert hat, dass er Sonderregime bei Aufsichtsfragen, bei Steuerfragen speziell darauf gerichtet hat, möglichst vom Kuchen was Gutes abzukriegen. Kann man beurteilen, wie man will. Aber das ist jetzt alles nichts mehr wert im Verhältnis dazu, dass es uns nicht gelingt, die unglaublichen Kapitalressourcen Europas so zu mobilisieren, dass sie in das Wachstum unserer Unternehmen investiert werden.
Bereits im Juni wird das Thema Kapitalmarktunion erneut auf der Tagesordnung der EU-Staats- und Regierungschefs stehen.
Ein Bericht war das von Klaus Remme. Sie hören das Journal von Mitternacht im Deutschlandfunk. Jetzt ist es 23.37 Uhr. Wir kommen zu unseren Kurzberichten. Die Vereinigten Staaten haben ihre Sanktionen gegen den Iran ausgeweitet. Isabel Karas.
Die neuen Strafmaßnahmen richten sich unter anderem gegen das iranische Drohnen- und Raketenprogramm, das Verteidigungsministerium des Landes sowie die iranischen Revolutionsgarden. Das teilte US-Präsident Biden in einem Statement des Weißen Hauses mit. Die USA seien der Sicherheit Israels verpflichtet. Wir werden nicht zögern, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um diejenigen, die die Angriffe unterstützt haben, zur Verantwortung zu ziehen, so Biden. Nach Angaben des US-Finanzministeriums sollen die Sanktionen vor allem verhindern, dass der Iran weiterhin die Drohnen produziert, die bei dem Angriff auf Israel am Wochenende eingesetzt wurden. Beispielsweise werden 16 Personen und zwei Unternehmen sanktioniert, die die Motoren für die Drohnen herstellen. US-Finanzministerin Yellen kündigte an, dass das Finanzministerium seine wirtschaftlichen Instrumente auch in den kommenden Tagen und Wochen einsetzen werde, um weiter gegen den Iran vorzugehen. Der Iran hatte Israel in der Nacht zum Sonntag mit mehr als 300 abgefeuerten Drohnen und Raketen angegriffen.
Finanzminister Lindner hat am Rande der IWF-Weltbanktagung in Washington kritisiert, dass in Deutschland zu wenig gearbeitet werde. Ralf Borchert.
Der Internationale Währungsfonds sieht Deutschland beim Wachstum als Schlusslicht der G7-Länder. Christian Lindner nimmt das zum Anlass, für Arbeitsmarktreformen zu werben. In Deutschland werde zu wenig gearbeitet, so der Bundesfinanzminister in Washington.
Das Arbeitsvolumen in Deutschland ist zu gering. Deshalb müssen wir zum Beispiel ungewollte Teilzeit, weil es keine Kinderbetreuung gibt, überwinden. Wir müssen Anreize setzen, auch in Vollzeit zu gehen. Anreize setzen, die Lebensarbeitszeit zu verlängern und auch Lust machen auf die Überstunde, weil der Staat nicht alles vom zusätzlichen Einkommen beansprucht.
In Italien, Frankreich und anderen Ländern werde deutlich mehr gearbeitet als in Deutschland, so Lindner, der auch für Bürokratieabbau und für steuerliche Anreize für Unternehmen plädierte, damit diese mehr investieren könnten. Den Vorschlag Brasiliens, Superreiche stärker zu besteuern, lehnt Lindner ab. Brasilien hat derzeit den Vorsitz in der G20-Gruppe von Industrie- und Schwellenländern inne und will bei der Besteuerung etwa von Milliardären mehr Zusammenarbeit. Der Vorschlag sei ungeeignet, so Lindner. Einkommen würden bereits angemessen besteuert. Die Lage der Weltwirtschaft insgesamt sei gemischt, so Lindner. Der Ukraine-Krieg und die Spannungen zwischen Israel und Iran hätten enormes Gefahrenpotenzial. Dennoch sei die Gefahr einer globalen Rezession gebannt.
Autofahrer, die Cannabis konsumiert haben, könnten nach einem Bericht des Politik-Newsletters Table Media künftig mit hohen Geldstrafen belangt werden. Eva Huber.
Die Bundesregierung hat sich beim Autofahren offenbar auf einen bestimmten Grenzwert im Blut geeinigt, nämlich auf einen THC-Wert von 3,5 Nanogramm pro Milliliter. Wer mit mehr als 3,5 Nanogramm im Blut Auto fährt, der begeht dann eine Ordnungswidrigkeit und muss eine Geldstrafe zahlen, bis zu 3.500 Euro. Das geht laut Table Media aus einer Formulierungshilfe der Bundesregierung an die Ampelparteien hervor. Für Autofahrer, die gleichzeitig Cannabis und Alkohol konsumiert haben, soll Ähnliches gelten. Bis jetzt gibt es, anders als bei Alkohol, bei Cannabis keinen gesetzlichen Grenzwert. Bei Gericht hat sich ein Wert von einem Nanogramm etabliert, ab dann drohen Strafen. Experten diskutieren schon länger darüber, ob dieser Wert richtig oder zu niedrig ist. Eine Expertengruppe hat der Bundesregierung vor kurzem empfohlen, den Wert auf 3,5 Nanogramm anzuheben. Das entspreche einem Blutalkoholwert von 0,2 Promille.
Die Finanzierung des Deutschland-Tickets nach 2024 ist weiter unklar. Das wurde am Ende der zweitägigen Verkehrsministerkonferenz in Münster deutlich. Tobias Zacher.
Im vergangenen Jahr war Geld übrig, das fürs Deutschland-Ticket vorgesehen war. Diese 350 Millionen Euro sollten eigentlich für dieses Jahr ausgegeben werden, um den Preis stabil zu halten. Das hatte der Bund im November zugesagt, aber bis heute ist das Geld nicht da. Die Länder fordern es deshalb jetzt unverzüglich ein, sonst könne der Preis für das Deutschland-Ticket noch in diesem Jahr auf mehr als 49 Euro steigen. Außerdem haben die Länder beschlossen, dass sie weiträumige Umleitungen und Durchfahrtverbote für Lkw schneller und einfacher möglich machen wollen, um Anwohnerinnen und Anwohner vor Lärm zu schützen, wenn in der Nähe eine Autobahn gesperrt wird. Außerdem unterstützen die Länder einen möglichen Infrastrukturfonds für den Erhalt von Straßen, Schienen und Wasserwegen. Damit soll das Geld für nötige Baumaßnahmen dauerhaft gesichert werden.
Nach dem Großbrand in der alten Börse in Kopenhagen ist die markante Fassade des historischen Gebäudes eingestürzt. Julia Weschenbach.
Die Hälfte des 400 Jahre alten Gebäudes war bei einem Feuer am Dienstag ausgebrannt. Nur die äußere Wand war stehen geblieben. Die Einsatzkräfte hatten versucht, sie mit Hilfe von Containern zu sichern, ohne Erfolg. Man habe nicht rechtzeitig geschafft, die Wände an den aufgestellten Containern zu verankern, hieß es. Verletzt wurde bei dem Einsturz nach ersten Angaben niemand. Alle Arbeiter konnten sich demnach rechtzeitig in Sicherheit bringen. Man müsse nun endgültig von der Börse als einer Ruine sprechen, sagte der Einsatzleiter. Die alte Börse, heute Hauptsitz eines dänischen Arbeitgeberverbandes, war im 17. Jahrhundert im Auftrag von König Christian IV. Gebaut worden und galt als eines der Wahrzeichen der Stadt. Nach dem Ausbruch des Brandes am Dienstagmorgen hatten die Einsatzkräfte das Übergreifen der Flammen auf eine Hälfte des Gebäudes verhindern können. Die andere Hälfte war bis auf die Mauern zerstört worden. Die Löscharbeiten sind auch mehrere Tage nach dem Ausbruch noch nicht beendet.
Zum Sport. Der deutsche Meister Bayer Leverkusen hat das Halbfinale der Europa League erreicht. Dazu reichte der Werkself im Viertelfinalrückspiel gegen West Ham United ein 1:1 Unentschieden. Marc Eschweller.
Es war ein hartes Stück Arbeit, aber am Ende steht ein absolut verdienter Einzug ins Halbfinale der Europa League. Durch dieses 1:1 im Rückspiel bei West Ham United nach dem 2:0 im Hinspiel in Leverkusen. Jeremy Frimpong beseitigte alle Zweifel mit dem 1:1 in der 89. Minute. Ein abgefälschter Schuss ins Leverkusener Glück vor 3000 mitgereisten Fans. In der ersten Halbzeit war es eine schwache Leistung vom deutschen Meister. Leverkusen lag auch völlig verdient 0:1 hinten durch einen Kopfballtreffer von Mittelstürmer Antonio. Leverkusens Torwart Kova verhinderte mit tollen Paraden weitere Gegentreffer. In der zweiten Halbzeit steigerte sich Leverkusen aber immer mehr und kam am Ende zum verdienten 1:1 Ausgleich.
Zur Börse: der Dow Jones an der Wall Street schloss fast unverändert bei 37.775 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,5% auf 15.601 Zähler nach. Und jetzt Konstantin Röse von der Börse in Frankfurt am Main.
Der Leitindex DAX hat sich etwas stabilisiert. Trotzdem bleiben viele Anleger nervös. Das zeigt sich auch an den extremen Kursschwankungen. Investoren sind unsicher, ob die jetzt gestartete Berichtssaison von Unternehmen für steigende Kurse sorgen kann. Fragezeichen gibt es auch bei zwei anderen Themen: der Zinswende in den USA, die sehr wahrscheinlich länger auf sich warten lässt, und bei der Lage im Nahen Osten. Während Bundeskanzler Scholz Israel nach dem iranischen Luftangriff zur Zurückhaltung aufruft, haben die USA und Großbritannien neue Sanktionen gegen den Iran verhängt. Investoren steuern deshalb lieber sichere Häfen an. Gold verteuerte sich kräftig. Das Edelmetall kostet rund 2.380 Dollar je Feinunze. Keinen guten Tag erwischte heute der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius. Der DAX-Konzern kämpft mit einer anhaltend schwachen Nachfrage aus China. Im ersten Quartal fiel der Gewinn unter dem Strich auf 70 Millionen Euro, ein Minus von fast 40% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Analysten zeigten sich enttäuscht. Papiere von Sartorius stürzten mehr als 15% ab und waren damit Schlusslicht im DAX. Besser lief es für Adidas. Nach einer Prognoseanhebung setzten Papiere des Sportartikelherstellers ihren Lauf fort und gewannen weitere 3% hinzu. Der DAX schloss den Handel mit 17.837 Punkten, ein Plus von 0,4%.
Alles für Deutschland. Die Parole entstammt dem Sprachgebrauch der nationalsozialistischen SA. In Deutschland ist es strafbewehrt, diese Losung zu verwenden, wenn damit an die NS-Zeit angeknüpft werden soll. Der Partei- und Fraktionschef der AfD in Thüringen, Björn Höcke, hat diesen Satz dennoch öffentlich geäußert und steht deshalb seit heute vor dem Landgericht Halle vor Gericht. Niklas Ottersbach.
Es war ein weitgehend wortloser Auftritt von Björn Höcke vor Gericht. Der Thüringer AfD-Chef nennt im Hochsicherheitstrakt des Justizzentrums Halle nur sein Geburtsdatum und seinen Geburtsort in Nordrhein-Westfalen. Ansonsten bleibt er stumm. Dafür reden Höckes Anwälte, die zum Teil erst kurzfristig zum Prozess erschienen sind. Mit ihren Anträgen beschäftigen die Strafverteidiger des Gerichts mehr als 3 Stunden, bis überhaupt die Anklageschrift verlesen werden kann. Höckes dreiköpfiges Anwaltsteam fordert zunächst eine Audiodokumentation und Wort-für-Wort-Transkripte, um dem Vorwurf entgegenzutreten, dass es sich bei dem Prozess um eine, Zitat, politische Geheimjustiz handele. Außerdem sehen sie in der Tatsache, dass der Prozess vor einem Landgericht und nicht wie sonst üblich bei solchen Verfahren vor einem Amtsgericht verhandelt wird, eine verfassungswidrige Verkürzung der juristischen Instanzen. Und dann führt Höckes Anwalt und Teilnehmer am Potsdamer rechtsextremen Treffen Ulrich Vosgerau schließlich noch Terminprobleme an, weshalb die Verhandlung vertagt werden müsse. All das führt zwar nicht zum Erfolg, verzögert aber den Prozess. Was der Verteidigung allerdings vorerst gelungen ist: nicht alle Tatvorwürfe gegen Björn Höcke werden in Halle verhandelt. Gerichtssprecherin Adina Kessler-Jensch.
Die kurzfristigen Wechsel der Verteidiger des Angeklagten haben letztendlich dazu geführt, dass der zweite Verfahrensteil, der den Tatvorwurf in Gera betraf, abgetrennt wurde, mit der Begründung, dass die neuen Verteidiger des Angeklagten nicht ausreichend Zeit hatten, sich auf den heutigen Hauptverhandlungstermin vorzubereiten.
Warum sich Höckes neuer Rechtsanwalt aus München, Philipp Müller, in die Anklage wegen der Alles-für-Deutschland-Aussage aus Merseburg einlesen konnte, nicht aber wegen der Wiederholung in Gera, bleibt unklar. Fragen zu seiner Strategie weicht Höckes neuer Anwalt aus.
Ganz kurz ein Statement zum Prozess, Herr Müller.
Heute nicht, danke.
Der Thüringer AfD-Chef hatte zuletzt im Fernsehduell bei Welt TV gesagt, dass er die SA-Losung Alles für Deutschland, die zu NS-Zeiten tausendfach auf sogenannten Ehrendolchen eingraviert war, für eine Allerweltsformel hält. 2021 soll er sie im Landtagswahlkampf in Merseburg verwendet haben und dann noch einmal in Gera Dezember 2023, und zwar im Kanon mit dem Publikum.
Alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für...
Diese zweite Verwendung der SA-Parole wird nun in Halle voraussichtlich nicht mitverhandelt werden. Der Strafrahmen sieht bei dem Verwenden von verfassungsfeindlichen Symbolen oder Sprüchen Geldstrafen bis hin zu 3 Jahren Gefängnis vor. Im schlimmsten Fall droht Thüringens AfD-Chef Björn Höcke eine Haftstrafe, sagt Gerichtssprecherin Adina Kessler-Jensch.
Für den Fall, dass der Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 6 Monaten verurteilt werden würde, könnte das Gericht ihm die Amtsfähigkeit und das aktive und passive Wahlrecht absprechen.
Allerdings ist Björn Höcke nicht vorbestraft. Eine Haftstrafe gilt als unwahrscheinlich. Insgesamt sind in Halle 4 Prozesstage angesetzt. Nach der Antragsflut der Verteidigung hat es heute gerade mal zur Anklageverlesung gereicht. Gut möglich also, dass der Höcke-Prozess in Halle in die Verlängerung gehen wird.
In Kroatien, da ist gestern gewählt worden. Es zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung ab. Nicht ausgeschlossen, schlossen auch ein regelrechter Rechtsruck. Die bürgerliche Partei HDZ von Ministerpräsident Plenković blieb zwar stärkste Kraft, verfehlte aber die absolute Mehrheit. Und Plenković schloss eine Koalition mit der rechtsnationalistischen Partei namens Heimatbewegung nicht aus. Silke Hane.
Das ist der letzte.
Erst der Countdown. Dann der Applaus. Erleichterung bei der Wahlparty der HDZ. Die Wahl ist gewonnen. Zumindest bleiben die Konservativen die stärkste politische Kraft im kroatischen Parlament, dem Sabor. Parteichef und bisheriger Premierminister ist Andrej Plenković. Er tritt weit nach Mitternacht vor seine Anhänger und gibt sich selbstsicher. Morgen beginnen wir schon, eine neue parlamentarische Mehrheit zu bilden, um unsere dritte Regierung zu bilden. Doch so einfach wird es vermutlich nicht. Die HDZ kann nach Auszählung von 95% der Stimmen mit 60 Mandaten im Parlament rechnen. Das ist keine absolute Mehrheit. Mit den 8 Stimmen der ethnischen Minderheiten fehlen immer noch 8 weitere. Das heißt, es braucht einen Koalitionspartner. Und da wird es kompliziert. Inhaltlich nahe steht der HDZ die Partei Most, von deren Vorsitzenden Bozo Petrov am Abend eine Absage kam. Was die HDZ betrifft, ich denke, dass es für die Hygiene der kroatischen Gesellschaft wohltuend wäre, wenn die HDZ in die Opposition gehen würde. Und das ist alles, was ich zur HDZ sagen will. Kritiker wie Petrov werfen Plenković und der HDZ Korruption, Vetternwirtschaft und die Vereinnahmung des Staates vor. Auch Ivana Kekin von der linksgrünen Možemo lehnt eine Koalition mit den Konservativen ab, bleibt die nationalistische Heimatbewegung. Die allerdings schließt eine Koalition aus, in der serbische Vertreter mitmachen. Dann könnten die Minderheiten nicht mitregieren. Der Politologe Berto Salaj hält am Abend also fest: Falls alle an ihren Ausgangspositionen festhalten, dann gibt es keine andere Möglichkeit als Neuwahlen. Aber ich denke, jetzt folgt erst eine Phase, wo viel miteinander geredet und verhandelt wird, wo viele Akteure verschiedene Rechtfertigungen für den Wechsel ihrer Standpunkte finden müssen. Das heißt, es steht uns eine sehr interessante Zeit bevor. Neben der HDZ könnten auch die Sozialdemokraten der SDP den Versuch starten, eine Regierung zu bilden. Sie kommen als zweitstärkste Kraft aber nur auf 42 eigene Mandate. Sie bräuchten also gleich mehrere Koalitionspartner. Und dann gibt es noch Zoran Milanović. Der Präsident gilt als der schärfste Gegner von Premierminister Plenković. Milanović ist gleichzeitig derjenige, der letztlich das Regierungsmandat vergeben wird. Der Präsident hatte allerdings zugesagt, das zu tun, wenn jemand eine Mehrheit des Parlaments hinter sich bringt. Der Politikwissenschaftler Pero Maldini glaubt, dass das am Ende Plenković sein wird. Das Problem ist es, eine Mehrheit zu bilden, die funktionell und stabil sein wird. Plenković wird verhandeln müssen und das werden sicher schwere Verhandlungen sein, gleich mit wem er verhandeln wird. Wie es jetzt scheint, könnte das am ehesten die Heimatbewegung sein. Plenković gilt als Gemäßigter in der HDZ und pflegt bisher gute Kontakte nach Brüssel. Eine Zusammenarbeit mit Nationalisten könnte schwierig werden. Aber Plenković gilt auch als Machtpolitiker und Pragmatiker. Zudem hatte er zuletzt die Berichterstattung über Korruption in Kroatien erschwert und einen parteinahen Oberstaatsanwalt ins Amt gehievt. Tendenzen, die sich mit einer nationalistischen, populistischen Partei in der Regierung vielleicht verstärken würden.
Fehlt jetzt noch der Blick in die Kommentare der Tageszeitung von morgen. Eva Wittekind hat sie zusammengestellt und präsentiert werden sie von Mario Meinka.
Kommentiert wird unter anderem die Festnahme 2 mutmaßlicher russischer Spione in Bayern. Der Fall stellt bisherige Affären um russische Geheimdienstler in den Schatten, schreibt dazu die Kölnische Rundschau. Russische Agenten sollen auf deutschem Boden Militäreinrichtungen und Infrastruktur ausgekundschaftet haben, um mögliche Anschläge vorzubereiten. Das ist eine neue Stufe russischer Aggression. Aber die Aggression als solche ist nicht neu. Bloßes Spionieren war russischen Geheimdienstlern noch nie genug. Die jetzt offensichtlich vereitelte Sabotage mit physischer Gewalt hätte eine lange Kette von Sabotageversuchen mit Cybertechnik fortgesetzt. Die Stuttgarter Zeitung bezweifelt, dass die Sicherheitsorgane in Deutschland gegen hybride Angriffe aus Russland gewappnet sind. Der Bundesnachrichtendienst hatte Gegenspionage nach dem Fall der Mauer lange für verzichtbar erachtet und kümmert sich erst seit ein paar Jahren wieder darum. Der Verfassungsschutz als Inlandsgeheimdienst für Spione fremder Mächte auf heimischem Terrain zuständig, ist notorisch unterbesetzt und hat technischen Nachholbedarf. Auch auf diesem Feld bräuchte es dringend eine Zeitenwende. Die Zeit zählt in ihrer Online-Ausgabe auf, was ihrer Meinung nach gegen die versuchte Einflussnahme Russlands auf den Westen zu tun ist. Aufdecken und aufklären, sicher. Schützen und vereiteln, wo es geht. Und ohne Wenn und Aber dafür sorgen, dass die Ukraine gegen Russlands Angriff bestehen kann, der weit mehr zerstören soll als nur eine Nation in Freiheit. Sie muss gewinnen, so schwer das manchen auch über die Lippen geht. Nun zur juristischen Aufarbeitung der Flutkatastrophe im Ahrtal. Die Staatsanwaltschaft Koblenz erhebt gegen den ehemaligen Landrat des Kreises keine Anklage und stellt die Ermittlungen ein. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen kommentiert: Emotional ist es ein Schlag in die Magengrube der Opfer und der Hinterbliebenen. Ohne Gerichtsverfahren bleibt die Frage unbeantwortet, wie es in Rheinland-Pfalz um Artikel 2 des Grundgesetzes steht. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Eine wesentliche Aufgabe des Staates ist es, Sicherheit herzustellen. Dafür gibt es einen staatlich organisierten Katastrophenschutz. Dieses System hat in der Flutnacht versagt. Mit dem Ende der juristischen Aufarbeitung dürfe nicht die Aufmerksamkeit für die Menschen in der Region verloren gehen, mahnt die Süddeutsche Zeitung. Die brauchen die Menschen auch fast 3 Jahre nach der Katastrophe weiterhin. Noch immer sind Straßen nicht geteert, noch immer stehen nur Baukräne, wo einmal Häuser waren. Es gibt in der Region die nachvollziehbare Sorge, vergessen zu werden in einer Zeit, in der sich auf der Welt Krise an Krise reiht.
Die Presseschau war das, präsentiert von Marion Meinka. Schönen Dank. Und damit geht das Journal von Mitternacht zu Ende. Hier geht's gleich nach den Nachrichten weiter mit Fazit mit Eckhard Rülke. Ihnen danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Dirk Oliver Heckmann. Ihnen eine angenehme Nacht.